Ja. Wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen.
Samanta Chakavale Soatra Gacchantu Devata Sadhammang Munirachasa Sunantu Sagamokkhadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Als ich gerade reingekommen bin und mich vorm Buddha, vorm Altar verbeugt habe, ist mir die kleine Teufelspuppe so ins Auge gestochen und irgendwie habe ich so das Gefühl, die fühlt sich da ganz wohl. Hat einen sehr prominenten Platz. Und ja, schaut vielleicht gar nicht mehr so beängstigend aus, sondern verändert sich auch gerade ein bisschen von ihrem Wesen. Also ist ja irgendwie ganz nett. Vielleicht auch ein Spiegel von dem Innern, wo die Dämonen vielleicht auch die ein bisschen anders Aussehen bekommen, wenn wir uns eben mit der entsprechenden Haltung auch unserem Innenleben auch zuwenden. Und wir haben jetzt ja gerade den Metascan gemacht und ich denke, das ist eine der schönsten Möglichkeiten, die wir haben und eben etwas ganz Konkretes, wo man nicht irgendwie überlegen muss, ja, wie mache ich denn das mit der Selbstliebe, sondern da haben wir eine ganz konkrete Methode, ganz konkrete Anweisungen und wir müssen es halt machen. Klar, manchmal wird es uns besser gelingen, manchmal wird es uns weniger gut gelingen, manchmal ist man gut drauf und man hat tatsächlich so ein richtiges, schönes Liebesgefühl in sich. Manchmal hat man vielleicht auch einen guten Zugang zur Liebesquelle, zur Sonne zum Beispiel. Aber es gibt natürlich viele andere Liebesquellen, die wir verwenden können. Und dann gelingt es uns ganz gut und wir können gut durch unseren Körper durchgehen. Wir können den gut innerlich bestrahlen mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Dankbarkeit, Fürsorge. Ja, und dann haben wir auch so ein Gefühl, dass da was sehr Heilsames auch passiert und uns das auch gut tut, uns einmal mit dieser neuen Haltung auch zu begegnen. Und gleichzeitig, was auch passiert ist, durch diese Methode werden wir immer spürsamer. Und das ist natürlich eine Qualität, die wir auf dem spirituellen Weg unbedingt entfalten müssen. Ich denke, ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft besteht eben darin, dass viele Menschen nicht mehr viel spüren. Und durch dieses nicht spüren und nicht mitbekommen, kommt es eben auch nicht so genau darauf an, was man macht, wie man dann eben auch mit in der Natur ist, wie man mit der Natur ist, wie man mit anderen Menschen ist, wie man spürt es ganz einfach nicht mehr. Und ja, wenn die Menschen wieder spürsamer werden würden, dann würde man natürlich alles mitbekommen, was da gerade momentan auch so passiert. Und ja, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist vielleicht auch so eine Konsequenz aus all dem, was momentan uns an Herausforderungen so entgegenkommt, dass man irgendwie durch dieses Abstumpfen und durch dieses, ja, vielleicht auch so ein bisschen gefühlskalt werden, dass man halt dadurch glaubt, irgendwie mit der mit der Welt besser zurechtzukommen. Und gleichzeitig muss man sich schon auch bewusst machen, es ist ein sehr hoher Preis, den wir da bezahlen, eben so keine, sich nimmer zu spüren, so diese vielleicht eher so ein stumpfes Gefühl auch zu haben und keine lebendige Spürsamkeit zu haben. Das ist natürlich auch dann ja nicht wirklich erfüllend, das ist ja klar. Und wir spüren dann diesen Mangel in uns und versuchen dann diesen Mangel oder dieses Unerfülltsein oder dieses Stumpfsein durch irgendwelche spektakulären Dinge dann wieder zugänglich zu machen oder das zu kompensieren. Mit eben zum Beispiel mit einer Gierbefriedigung, mit unserer Konsumhaltung, also wo uns ja dann auch vermittelt wird, wenn du das hast und das bekommst, dann hast du ein glückliches Gefühl. Ja. Ja, und dann versucht man, das und das zu bekommen und das zu haben und das ja, sich zu gönnen. Ja. Und dann hat es vielleicht einen kurzen Augenblick, hat es auch eine gewisse ja, Wirkung, und, aber es ist ganz, ganz schnell auch wieder vorbei. Ja, das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt und mit dem wir uns alle auch auseinandersetzen müssen auf dem spirituellen Weg. Wie können wir in einer Gesellschaft, die nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, die Spürsamkeit zu belohnen oder uns dabei zu unterstützen, in diese Spürsamkeit zu kommen, in diese auch gleichzeitig natürlich wieder in die Verbundenheit zu kommen. Wie können wir in einer Gesellschaft, die eher immer mehr sich entfremdet, die immer ja, mehr fortschreitet, ist ja auch ein interessantes und schönes Wort, das vielleicht auch das ganz gut zum Ausdruck bringt, was tatsächlich auch stattfindet, wegschreiten von unserem ursprünglichen Sein, von unserer ursprünglichen Natur. Und eine Welt, die vielleicht noch immer künstlicher wird, ja, wie künstliche Intelligenz, die mit einer rasenden Geschwindigkeit auf uns zukommt. Wie können wir in so einer Welt zurechtkommen, wenn wir spürsamer werden? Also es ist, ich finde das ein ganz ein großes Thema. Eine große Herausforderung, der wir da gegenüberstehen. Und letztendlich, denke ich, müssen wir uns Lebensumstände selber schaffen, die geeignet sind, dass wir spürsam werden dürfen. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele neue Bewegungen, es gibt neue Projekte, es gibt neue Gemeinschaften, wo ja auch die Spürsamkeit geschätzt wird und wo es als ein großes Potenzial auch anerkannt wird, wenn wir spürsam sind, wo wir mit der Natur wieder in einen neuen Kontakt gehen und wo wir eben lernen, dann vielleicht auch zum Beispiel in der Permakultur, was ja auch gerade so eine Bewegung ist, die so am Entstehen ist, zu lernen, eben mit der Natur zu arbeiten, mit den Kreisläufen zu sein und nicht uns da immer rauszunehmen, sondern eben auch uns zu öffnen und reinzuspüren, ja, was ist jetzt da angesagt, wie viel darf ich da oder soll ich da eingreifen, wie viel muss ich da verändern und wie viel muss ich in Ruhe lassen. Momentan leben wir schon auch in einer Zeit, wo wir sehr, sehr viel eingreifen und sehr, sehr viel kontrollieren wollen und wo wir wenig in Ruhe lassen. Und ich hatte schon mal erwähnt, es gibt Bestrebungen, wieder Naturgebiete auszuweisen, die wir in Ruhe lassen können. Eins der Gebiete ist der Bayerische Wald in Deutschland, wo vor, glaube ich, 50 Jahren, 40, 50 Jahren, wo der Entschluss gefasst wurde, damals, wo der saure Regen war, wo ja auch schon mal so eine Zeit war, wo man schon gedacht hat, jetzt geht es nicht mehr weiter, der ganze Wald stirbt. Und wenn der Wald stirbt, dann stirbt alles, was durchaus richtig ist. Und irgendwie ist es dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten und man hat Maßnahmen ergriffen, dass der saure Regen abgenommen hat und dass die Wälder dann doch wieder einigermaßen durchgekommen sind. Und aber in der Zeit ist damals eben der Bayerische Wald, hat man gesagt, lass uns mal was ganz Neues ausprobieren. Lass uns ganz einfach dieses Gebiet sich selber überlassen und lass uns schauen, was da draus wird. Und am Anfang war es natürlich schon erschreckend, die ganzen abgestorbenen Bäume und das alles sich selbst zu überlassen. Und interessanterweise nach einer gewissen Zeit hat es angefangen, sich zu regenerieren und zu einer neuen Natur sich zu entwickeln. Und das ist inzwischen ja so ein bisschen ein Vorzeigeprojekt geworden, wo man denkt, ja, wenn es da geklappt hat, könnte es doch auch woanders vielleicht auch gut klappen. Wir haben zusammen mit meinen Geschwistern einen landwirtschaftlichen Grund geerbt. Wir hatten landwirtschaftlichen Grund, kleines Grundstück, 2,8 Hektar. Und irgendwann hat man natürlich die Landwirtschaft aufgegeben und hat dann das verpachtet. Und am Anfang hat es meine Mutter an jemanden verpachtet, der so Christbäume züchtet, kann man ruhig auch sagen. Und irgendwann hat mein Bruder das übernommen und hat da ein bisschen genauer hingeschaut und hat festgestellt, dass gerade bei der Christbaumzucht also mit am meisten Spritzmittel verwendet werden und Gifte verwendet werden und gleichzeitig natürlich Dünger verwendet wird, sodass diese Christbäume eben auch schnell wachsen und dass nichts anderes da eben stört. Also, und hat dann, ist dann ausgestiegen aus diesem Pachtvertrag und hat dem Landratsamt, das in der Zeit sehr offen war für neue Projekte, das Landratsamt verpachtet. Und jetzt ist dieses Grundstück seit 25 Jahren, wird es sehr, wie soll ich sagen, sehr weitsichtig bewirtschaftet. Es wird nur ein- oder zweimal im Jahr wird da gemäht und wird kein Dünger ausgebracht. Und es wird sozusagen, ein Großteil wird sich selbst überlassen. Und ich war jetzt seit heuer, im Frühjahr war ich bei einer, oder im Frühsommer war ich bei einer Wildblumenwanderung dabei, die vom Landratsamt in Verbindung mit der bayerischen Regierung stattgefunden hat. Und da waren wir, ich weiß nicht, so 15 Leute, die bei der Wanderung teilgenommen haben. Ja, und dann wurden so verschiedene Wiesen eben auch gezeigt. Eine Wiese, die eben extensiv bewirtschaftet wird und intensiv bewirtschaftet wird, wo 4-5 Mal im Jahr gemäht wird und was da noch an Artenvielfalt übrig ist, nämlich eigentlich nichts, dann eben auch das, was da angebaut wird, dass das eben auch ganz spezielle Gräser sind, die eben möglichst die Milchproduktion auch noch mehr ankurbeln sollen. Dann aber auch Gebiete, wo extensiv, glaube ich, bewirtschaftet werden, wo eben schon noch die ursprüngliche Wiese vorhanden ist, die vielleicht ein paar Mal im Jahr gemäht wird, vielleicht dreimal im Jahr gemäht wird und wo ein natürlicher Dünger aufgebracht wird. Ja, und dann sind wir auf unserer Wanderung, sind wir dann eben auch Richtung zu unserem Grundstück gekommen, als Highlight von wie man eben Natur auch belassen kann und wie Artenvielfalt wieder entstehen kann. Und ja, und das war dann auch so was ganz Schönes, das zu erleben. Mensch, unsere Wiese ist das Highlight in der ganzen Umgebung. Also vielen Dank auch an meinen Bruder, der das in die Wege geleitet hat, der dann auch eine Drainage, die da verlegt war, wieder selbst mit eigener Handkraft wieder ausgegraben hat, sodass das Teil auch wieder so diese ursprüngliche, Feuchtigkeit auch bekommen hat. Ja, und außenrum wurde in der, vor 20, 25 Jahren auch vom Bund Naturschutz eine Hecke um dieses Grundstück gepflanzt und die ist inzwischen auch schon in ihrer ganzen Schönheit und Vielfalt auch hat sich die entwickelt und so ist es ein wunderschöner Ort geworden. Und wo man dann denkt, ja, wenn das als Highlight ausgezeichnet wird, warum wird das nicht mehr unterstützt, dass solche Gebiete entstehen? Ja. Und nein, es werden Bauern dabei unterstützt, dass sie eben Mais anbauen. Und einer war dabei, ein Bauer war dabei, auch der hat dann auch gesagt, er hat schon auch ein Herz für die Natur und hat dann erklärt, eigentlich, wenn er die Wiese, die er noch sozusagen einigermaßen okay bewirtschaftet, wenn er auf der Wiese jetzt auch noch Mais anbauen würde, würde er viel mehr dafür bekommen. Also wo man dann sieht, wie ganz einfach diese Richtlinien, die von Brüssel ausgehen oder von unserer Landwirtschaft ausgehen, wie die uns ganz einfach schon auch in eine totale Sackgasse auch reinführen. Kann ja abwarten, wie lange das noch gut geht. Ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, man könnte da auch ein großes Thema draus machen, für was das dann der Mais verwendet wird und der wahrscheinlich auch, denkt, genmanipuliert ist und was das alles bedeutet. Und ja, wir wollen uns auf das Heilsame ausrichten. Es ist wirklich auch etwas, wo ich immer wieder auch aufpassen muss, und wo ich auch in Kontakten und Gesprächen auch immer wieder mitbekomme, dass so eine Tendenz schon da ist und so eine Einstimmigkeit da ist und so, dass man inzwischen auch in großen Kreisen erkennt, was alles schiefläuft bei uns und sich da auch reinsteigert vielleicht und dann das auch verurteilt, was da alles schiefläuft. Und das stimmt schon auch alles, aber es hilft uns nichts, wenn wir in der Richtung unterwegs sind. Wir wissen das, denke ich, jetzt halt alle, dass da viel schiefläuft und wir sind jetzt halt eigentlich mehr aufgefordert, unseren Geist, unser Herz auf das Heilsame auszurichten. Und dafür sind wir auch da. Und jetzt eben auch eine Methode auch nochmal zu bekommen, wo wir eine neue Haltung einnehmen können, wo wir was Neues lernen können, wo wir in einen neuen Kontakt auch kommen können und da ganz konkret bei uns selber anfangen. Mit Liebe, mit Wohlwollen, mit der Sonne, der Heilung, mit der Metta-Sonne, dann durch unseren Körper durchgehen, unseren Körper bestrahlen und dann ja, unseren Körper damit auch in einem gewissen Maß auch heilen und gleichzeitig eben auch spürsamer werden und vielleicht auch dadurch einen Entschluss fassen, eine innere Aufforderung auch einhergeht, ja, mich in eine Situation mehr und mehr zu begeben, wo eben vielleicht auch ein Umfeld da ist, wo ich spürsam sein kann. Es gibt ja auch noch diese Orte. Es gibt überall auch Kraftorte nach wie vor. Es gibt überall auch noch einigermaßen schöne Natur, wo wir hingehen können und wo wir unser Herz auch immer wieder auftanken können. Es gibt auch tatsächlich noch ein paar alte Bäume. Man muss schon ein bisschen suchen, aber interessanterweise, wenn man sich dafür öffnet, wenn man auch spürsamer wird und sensibler wird und offener wird, dann kommen eben auch solche Natursituationen, so Bäume auf einen zu. Also es ist ganz interessant. Und das war dann auch bei mir zu Hause. Also wir machen seit ein paar Jahren, sind wir unterwegs und suchen auch immer wieder alte Bäume auf und ja, kriegen auch immer mehr Informationen von Schülern und Schülerinnen, die uns auch Kraftorte und Kraftplätze auch mitteilen und auch Fotos schicken von Bäumen. Und ich denke, das wird irgendwann auch ein Projekt werden, das wir auf unserer Webseite entwickeln werden, wenn wir genügend Kapazität haben und wenn wir genügend Kraft auch haben und dass da vielleicht so ein Kraftort oder Kraftplatz-Community entstehen kann, wo wir uns gegenseitig auch Plätze auch zukommen lassen, Kraftorte teilen können miteinander und wo wir dann vielleicht auch so in unserer Nähe auch Orte finden und hingehen können, wo eben tatsächlich noch die Natur einigermaßen okay ist. Und wie gesagt, wir haben uns auch geöffnet, ich habe mich geöffnet und habe dann, als ich wieder zurückgezogen bin, momentan in meinen Heimatort, sogar in mein Geburtshaus, das mein Bruder geerbt hat und der uns mit offenen Armen auch aufgenommen hat und wir dadurch eine sehr schöne, sehr privilegierte Situation haben, die es uns ermöglicht, dass wir auch viel unterwegs sein können, dass wir eben tatsächlich Kraftorteforscher diesem Beruf auch nachgehen können, dass ja, wir verschiedene Ausbildungen machen können, dass wir natürlich selber auch Kurse anbieten können. Ja, und dann war es so, dass ganz in der Nähe von unserem Grundstück, also ist ein kleines Wäldchen und wenn man in das Wäldchen reingeht, da ist vielleicht 10 Meter, wenn man reingeht, eine alte Balsampappel. Ein unglaublich schöner, ausdrucksstarker, kraftspendender Baum. Und wir haben uns da dann schlau gemacht und das ist eine Balsampappel. Wir haben hier auch eine Pappel, das ist eine Zitterpappel. Auch ein Baum, der tolle Ausstrahlung hat und ja, auch schon so ein bisschen ein Kraftfeld ausstrahlt. Und noch mehr für diese Balsampappel, wo eben diese innere Haltung auch nochmal so auf eine ganz schöne Art und Weise zu erleben ist. Wir sind da fast jeden Tag, wenn es irgendwie möglich ist, einmal bei dem Baum und begegnen diesem Baum mit unserer ganzen Wertschätzung, mit unserer ganzen Liebe und Anerkennung. Und was passiert? Je mehr Anerkennung und Wertschätzung wir so einem Baum oder so einem Ort schenken, desto kräftiger wird der Baum, der Ort. Und desto mehr fängt er auch an, selbst auch auszustrahlen. Und das ist so etwas Wichtiges, das mir noch nicht so lang bewusst ist, wie stark da ein Austausch stattfinden kann, wie wir uns sozusagen gegenseitig befruchten können, unterstützen können. Und ja, wenn man so Mutter Erde auch begegnet und den Kraftorten, die über die Erde verteilt sind, auch begegnet und der Schönheit, die Mutter Erde uns schenkt, wenn man dem so begegnet, und gleichzeitig mit einer großen Offenheit, mit einer großen Empfänglichkeit dem Begegneten hat, wird man natürlich selber auch total beschenkt. Und das ist ein Experiment, das wir alle machen können, wo wir alle forschen können, wo wir unseren Forschergeist, unseren Experimentiergeist, unseren Lerngeist, unseren Geist, der auch eine gewisse Sehnsucht ja danach hat, wo wir den auch mal freien Lauf lassen können und ihn auf Entdeckungstour gehen lassen können. Ja, und dann einmal in uns immer wieder reinspüren, was passiert da in mir, wenn ich mich dafür öffne. Wenn ich idealerweise die Liebe, die ich ja durch so eine Methode, durch den Metascan, aber auch durch die liebende Güte-Meditation, wo wir auch lernen, uns selbst auch Liebe zu schenken, die Liebe in uns mehr und mehr zur Entfaltung zu bringen, wo ich dann lerne, diese Liebe eben auch der Natur zu schenken. Es gibt Orte, wo es leichter fällt, wo ganz einfach das Herz von ganz alleine aufgeht. Es gibt Orte, wo wir erst vielleicht etwas in Kontakt kommen müssen, wo nicht gleich ein offenes Willkommen da ist. Auch verständlich, dass uns die Natur nicht überall mit offenen Armen empfängt, dass die Elementarwesen, die ja die Natur bevölkern und dafür zuständig sind, dass Wachstum, dass die Schönheit der Natur, der Schöpfung auch zum Ausdruck kommt, zum Wachstum kommt, dass die natürlich sich auch sehr bedeckt halten und sehr zurückgezogen haben. Und ganz einfach, weil wir Menschen ja eben auch sehr, sehr viel Schaden in der Natur angerichtet haben und auch im Bereich der Elementarwesen angerichtet haben, auch im Bereich der Devas auch angerichtet haben. Und natürlich, wenn wir der Natur mit Ausnutzen begegnen und möglichst wenig da übrig lassen, dann zieht sich diese Welt mehr und mehr zurück. Und wenn dann Menschen da in diese Orte reinkommen, dann ist natürlich vielleicht erst einmal auch eine gewisse Hab-Acht-Haltung da. Also mal schauen, mit was für einer Haltung der oder die da den Wald betritt, ist da tatsächlich eine friedliche, liebevolle, wertschätzende Haltung zu spüren oder kommt da ganz was anderes entgegen? Interessant, kommt gerade so hoch die liebende Güte-Lehrrede, eine zentrale Lehrrede in der buddhistischen Überlieferung, die auch immer wieder rezitiert wird und gechantet wird und die eine ganz starke Heilkraft auch hat. Und diese liebende Güte-Lehrrede ist dadurch entstanden, weil Mönche in ein Waldgebiet gegangen sind, um da die Regenzeit zu verbringen. Die Regenzeit, das ist eine dreimonatige Zeit, die für die intensive Praxis verwendet wird, wo es eben, also vor allem auch in Südindien, der Monsun ist und eben die Regenzeit ist. Und dann ist es eben nicht günstig, da unterwegs zu sein, weil dadurch eben viel zerstört wird. Und die Bauern der damaligen Zeit sich beim Buddha dann beschwert haben, dass die Mönche da immer durch die Gegend ziehen und dann ihre Ernte da auch kaputt machen. Und dann hat der Buddha gesagt, okay, wir werden in diesen 3 Monaten nicht mehr unterwegs sein, sondern an einem Ort verweilen und diese Zeit dafür verwenden, um intensiv zu praktizieren. Ja, nochmal diese innere Einkehr zu praktizieren. Ja, und dann sind eben Mönche auf der Suche nach einem Platz und gehen da eben an einen Platz hin und machen sich da breit, ohne da irgendwie Einverständnis einzuholen oder Erlaubnis einzuholen, sondern ja, jetzt hoppla hopp, hier sind wir. Und was passiert? Die Devas von dem Ort, also eine der Geschichten, die Devas von dem Ort, machen einen richtigen Radau und unternehmen alles, sodass die Mönche das nicht aushalten können an dem Ort, also führen vielleicht auch irgendwelche speziellen Maßnahmen durch, sodass die, ja, vielleicht auch dadurch eine gewisse Abschreckung auch entsteht. Und die Mönche verlassen den Ort wieder und gehen zum Buddha und erzählen dem Buddha das. Und der Buddha fragt sich natürlich, ja, wie seid ihr denn da hingegangen, mit was für einer Einstellung habt ihr den Ort dann aufgesucht? Und sie sagen, ja, eben gestehen dann, wie sie da reingegangen sind oder hingegangen sind. Und der Buddha sagt, das ist klar, dass wenn ihr so den Ort betretet, dann werden die Devas euch nicht mit offenen Armen empfangen. Und er gibt ihnen dann die liebende Güte-Lehrrede, so ist die liebende Güte-Lehrrede entstanden. Er gibt ihnen die liebende Güte-Lehrrede als Anweisung, als Möglichkeit auch das zu rezitieren und das zu chanten. Und dann fangen die an, das zu rezitieren und zu chanten und dadurch, ja, verändert sich natürlich auch ihre Herzenshaltung. Und sie gehen dann mit dieser liebevollen, wertschätzenden Haltung zu dem gleichen Platz wieder hin und werden dann von den Devas mit offenen Armen empfangen, weil die natürlich sofort spüren, mit was für einer Haltung dann die Mönche da unterwegs sind. Ja, und sie verbringen da eine 3-monatige Übungszeit, die sehr, sehr fruchtbar gewesen ist. So die Überlieferung. Vielleicht auch nochmal zu dieser Frage von gestern, wo es ja auch um diese Deva gegangen ist. Und ja, vielleicht da auch nochmal eine schöne Möglichkeit ist, das eigene Herz nochmal neu zu entfalten und zu öffnen und ja, sich vielleicht auch so gut es uns möglich ist. Das ist für uns ja alle ein ganz neues Gebiet. Wir haben das ja nicht gerade gelernt, dass diese Elementarwelt auch ein wichtiger Teil von der Schöpfung ist, sondern es wurde uns ja eher abtrainiert in dieser nüchternen, aufgeklärten, wissenschaftlich orientierten Welt, wurde uns ja vermittelt, ja, das gibt's alles gar nicht. Ja. Also ich weiß noch, wo ich selber als Kind dann diese Botschaft bekommen habe, dass das Christkind, dass das nicht gibt. Also vorher war das ja eben, ist jedes Jahr gekommen, man hat sich wochenlang, vielleicht monatelang drauf gefreut und dann ist es endlich gekommen und meine Eltern haben das so gut arrangiert, dass das tatsächlich immer irgendwie so erschienen ist, dass tatsächlich das Christkind jetzt da geklingelt hat und jetzt gekommen ist. Ja, natürlich hat irgendwie meine Mutter war dann gerade auf dem Klo oder irgend sowas. Und dann ist man ziemlich schnell Richtung Wohnzimmer gegangen und konnte es nicht erwarten, aber man muss natürlich auch so ein bisschen mit der andächten Haltung und Also braucht er bloß hinspüren. Es war auch eine total andächtige Stimmung auch da. Es war eine friedliche, heilige Atmosphäre da. Also so habe ich zumindest einige Male erlebt. Nicht immer, aber einige Male. Und dann ist man voller Ehrfurcht, hat man dann die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht. Einmal weiß ich noch, hatte ich einmal durch Schlüssel durchgeschaut und da hatte ich ja ein Fahrrad stehen sehen im Wohnzimmer schon und habe mich schon dann total drauf gefreut. Aha, da hat das Christkindl hat das Fahrrad schon abgestellt gehabt und kommt dann am Abend voller Erwartung in das Wohnzimmer rein und das Fahrrad war nicht da. Also das war schon auch ein tiefes Erleben. Es war dann im Nebenzimmer, war nicht ganz weg, aber im Nebenzimmer. Aber egal, diese heilige Atmosphäre und dann der Weihnachtsbaum, die Kerzen brennen, die Geschenke unterm Baum. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Und ich habe das schon ein paar Mal in Kursen auch erzählt, ich habe das Christkind fast gesehen. Also ich möchte sagen, fast gesehen. Also so gerade, so als wenn noch so eine lichte Kraft gerade so irgendwie aus dem Zimmer raus entschwunden ist. Aber ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt. Und das, wenn ich heute noch dran denke, spüre ich das immer noch. Das ist immer noch da. Da waren die Devas, waren da. Also, und dann irgendwann hat man mir mitgeteilt, ja, das stimmt nicht. Ja, kann man sich ja vorstellen, was das mit dem eigenen Herzen macht. Also erstens ist natürlich auch das Vertrauen zu den Eltern natürlich etwas angekratzt, gelinde gesagt. Also man hat ja dann das Gefühl, ich kann ja niemand mehr wirklich vertrauen, wenn dann sowas dabei rauskommt. Ja, und was passiert dann als Kind? Da hält man sich natürlich auch zurück. Und man übt sich darin, nimmer sowas zu glauben oder zu spüren und eher ein bisschen vernünftig zu werden. Naja, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wieder unvernünftig zu sein und wieder zu werden, wie die Kinder sind. Also ich merke das, also für mich ist tatsächlich die Zeit auch gekommen und ich habe auch gemerkt, wo ich da jetzt in dem Friedensbaumpflanzungsseminar war, wo ja die Verbindung auch mit den Indianern gegeben war und wo ich gemerkt habe, Mensch, da ist ein Teil gerade in mir nochmal vorhanden, der so gerade nochmal neu entdeckt werden möchte, der nochmal neu sich entfalten möchte, der nochmal leben möchte, ganz einfach. Und da gehört ganz einfach dieses sich öffnen für den Deva-Bereich, für den Elementarbereich, für den nochmal neu öffnen für die Natur, das gehört da dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass ich da nicht alleine bin, dass wir das vielleicht alle auch mitbekommen und vielleicht auch die Wichtigkeit von dieser neuen Öffnung auch vielleicht auch verstehen. Wir müssen eine komplett neue Haltung einnehmen in Bezug auf Mutter Erde, in Bezug auf die Schöpfung. Und wenn wir diese liebevolle, wertschätzende, anerkennende Haltung einnehmen, dann ist ein unglaublich großer Dienst, den wir da der Erde oder Bäumen oder anderen Natursituationen schenken können. Und gleichzeitig, und das ist ja das Fantastische, sind wir diejenigen, die am allermeisten beschenkt sind. Wenn man immer wieder, ich weiß es ja von dem Baum, wenn man immer wieder zu dem Baum hingeht, dann entsteht da tatsächlich eine Liebesbeziehung. Nicht nur eine Freundschaft, Freundschaft auch, aber es entsteht mehr als eine Freundschaft. Und ja, oft habe ich das Gefühl, dass da so auch eine Art Verschmelzen stattfindet, dass ich ganz in der Kraft des Baumes dann aufgehe, dass ich da ganz zum Baum werde, dass ich auch, heute habe ich es auch wieder erlebt, dass ich mich dann auf die Wurzeln von dem Baum auch stelle und dann gleichzeitig auch spüre, wie ich mich selber auch verwurzel mit der Erde und dadurch auch große Erdung auch bekomme, was ja auch ganz wichtig ist auf dem spirituellen Weg. Und gleichzeitig, wenn ich dann mir bewusst mache, diese Krone, und das ist gerade bei dieser Balsampappel, die da in der Nähe von unserem Grundstück ist, wenn ich mich für die Krone öffne, dann ist das ganz einfach total klar, dass die Krone sich in Kosmos ausdehnt und mit dem Kosmos verbunden ist. Ja. Und dann, wir haben dann auch reingespürt und du hast dann auch mal ganz tief reingespürt und dann wurde so klar, dass diese Balsampappel so die Hüterin von einem größeren Gebiet ist, das sich, ich möchte mal sagen, von einem Radius von 400, 500 Metern so im Kreis erstreckt. Und da ist die Balsampappel, die ist da so das Zentrum, der Mittelpunkt von. Und denke auch von einer kraftvollen Deva auch behütet, die Hüterin von diesem Naturbereich da auch ist. Ich habe da vielleicht an der Stelle auch ganz schön zu erwähnen, ich habe vor kurzem auch einen Geomantie-Kurs mitgemacht. Geomantie ist die Wissenschaft der Erde, wo man auch nochmal neu lernt, die Erde zu erforschen, zu erspüren, sich nochmal neu zugänglich zu machen, auch die Verbindung von verschiedenen Orten, was hat das zu bedeuten und wie steht das im Zusammenhang mit dem und wie unterstütze ich das? Und da haben wir auch ein größeres Gebiet auch erforscht und mit verschiedenen Übungen und Ritualen dann auch versucht, eine gewisse Heilarbeit auch an den Orten zu machen. Und es war ein Radius von, ich würde jetzt mal sagen, 6-7 Kilometer, den wir da verschiedene Orte auch erforscht haben. Und in der Mitte von diesem Naturtempel, so wurde es dann genannt, in der Mitte von diesem Naturtempel ist die Ortschaft Lichtenberg. Und Lichtenberg, wie der Name ganz schön ausdrückt, ist natürlich deswegen Lichtenberg, weil es ein lichter Berg in der Mitte ist, ist ja klar. Und dieses Lichtenberg hat aber sehr, sehr viel Leid erfahren. Also dieser lichte Berg wurde schon vor einiger Zeit wurde der abgetragen und wurde sehr zerstört und da ist nicht mehr viel übrig von der lichten Bergspitze, sondern eben schon noch zu erkennen, das ist schon auch eine Erhebung aus der Landschaft, aber eben oben vollkommen abgetragen und da war eben im Mittelalter wurde da schon eine Burg drauf gebaut, wo, denke ich, ganz, ganz viel Leiden auch stattgefunden hat, auch in dieser Burg, auf dieser Burg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das war sowjetische Besatzungszone, wurde diese Burg und dieser Berg nochmal gesprengt von der russischen Armee, sodass dann noch mehr extra Leid auch natürlich da war. Ja, und das war jetzt sozusagen das Zentrum von diesem Naturtempel. Und wir haben dann verschiedene Übungen gemacht, haben uns dem Berg angenähert, haben den Berg umkreist und haben da verschiedene Übungen gemacht und sind dann mehr und mehr so hochgekommen an den Berg und an diese Plattform. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass noch ein paar Stellen an dem Berg vorhanden sind, wo man noch so diese Kraft auch spüren kann, aber dass wir ganz einfach auch eine als Gruppe, wir waren da eine Gruppe von über 30 Teilnehmern und dass wir als Gruppe natürlich auch sozusagen dieses Energiefeld, diesen Ätherkörper oder diese Aura dieses Berges wieder neu beleben können, indem wir unsere Wertschätzung, unsere Liebe, unsere Anerkennung diesem Ort schenken und durch unsere Liebe natürlich da auch Energie wieder in Bewegung kommt. Und das war dann tatsächlich so, als ich dann nach ein paar Tagen nochmal da, oder wenn ich jetzt auch so hinspüre, aber nach ein paar Tagen, wo es das sehr präsent war, wo ich dann zu dem lichten Berg hingespürt habe, da war auf einmal wieder diese Spitze auch da. Der lichte Berg hat sich tatsächlich wieder als lichter Berg auch so gezeigt oder war wieder spürbar. Gleichzeitig war es auch so, dass ich dann auch zu einem Stein hingegangen bin, wo der scheinbar noch am Rande von dem Plateau war, wo noch so ein bisschen was übrig war von dem alten Berg. Und bin dann zu dem Stein hingegangen und hab mich für den Stein geöffnet ohne irgendwie mir groß was dabei zu denken, sondern habe mir gedacht, jetzt einmal den Stein eben auch zu spüren. Und das ist ja auch, ja, was wir auch immer denken, tote Materie, genau das Gegenteil ist der Fall. Steine sind natürlich auch belebte Wesen, wo in der Zen-buddhistischen Tradition ist das total bekannt, in verschiedenen spirituellen Traditionen ist es auch bekannt, dass Steine natürlich auch eigenes Leben haben, eine Wesenheit haben. Und da gibt es in der Zen-buddhistischen Tradition gibt's eben Spezialisten, die eben diese Zen-Gärten anlegen. Und da wird dann lange rumgemacht, bis der entsprechende Stein auf einen Millimeter genau seinen Platz findet und dann eben seinen Ort dadurch besondere Ausstrahlung hat. Also da ist dieses Wissen vorhanden, bei uns ist eher weniger vorhanden. Aber bei Geomantie ist es eben auch klar, dass alles belebt ist. Natürlich auch jeder Stein belebt ist und natürlich jeder Fluss und alles, jeder Baum, jede Landschaft belebt ist. Und bin dann zu diesem Stein hingegangen, habe den dann so berührt. Und auf einmal hat der Stein mir seinen Schmerz, den er über die Jahrhunderte wahrscheinlich abgespeiert hat, hat er mir seinen Schmerz gezeigt und ich war da gestanden und mich hat es total erschüttert, was ich da auf einmal spüre. Und ich habe einen richtigen Weinkrampf bekommen, weil dieser Schmerz so unsagbar war, was diesem Ort, diesem Lichtenberg, was diesem Ort angetan wurde. Und ich hatte dann aber gleichzeitig auch so ein Gefühl der tiefen Dankbarkeit. Also das war jetzt natürlich schon auch sehr erschütternd, aber gleichzeitig war das auch eine tiefe Dankbarkeit. Mensch, der Stein, der teilt mit mir dieses Wissen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit natürlich, das zu bezeugen und tiefes Mitgefühl auch zu empfinden für diesen Ort. Und durch dieses Bezeugen und Mitfühlen vielleicht auch ein bisschen was dazu beizutragen, dass ein bisschen Heilung stattfinden kann. So oft ist ja Heilung dann auch möglich, wenn wir an einem Ort sind, wo Leiden stattgefunden hat und wo wir dann das Leiden bezeugen. Und durch dieses Hinschauen und Bezeugen kann dieses Leid ins Bewusstsein kommen, das vielleicht sonst auch sehr, sehr verdrängt wird und verschüttet ist. Und bei uns ja auch ähnlich, wie es in uns ja auch ist, wenn wir so einen Metascan machen und dann voller Wachheit, voller Offenheit und Liebe auch da durch den Körper durchgehen, da ist ja nicht nur gleich Licht vorhanden, sondern ist ja auch oft sind ja blockierte Stellen da und verletzte Stellen da und solche Dinge kommen auch hoch. Aber durch dieses Durchgehen und durch dieses Bezeugen und damit sein, diesen Raum auch zu halten, kann eben auch ganz, ganz viel Heilung stattfinden. Also es ist auch ganz was Wichtiges, was eben bei diesem Durchgang durch den Körper automatisch passiert. Also findet Heilung statt. Und wenn, ja, ich möchte euch das sehr empfehlen, diese Methode natürlich auch die nächsten Tage immer wieder auch zu machen. Für manche ist die Methode sehr geeignet, die hat man ein bisschen was mehr zu tun, als nur den Atem zu betrachten. Hat man das Gefühl, man hat da ein bisschen ordentliches Werkzeug in der Hand und der Geist kann ein bisschen mehr machen als nur den Atem betrachten, wobei beim Atem betrachten natürlich auch, wenn man in die Tiefe geht, auch unglaublich viel auch passieren kann. Also es ist auch ganz, ganz ein spannendes Gebiet, die Atemwelt sozusagen zu entdecken, zu erforschen. Auch eine eigene Welt, wo alles zu entdecken ist, was wir uns nur vorstellen oder wünschen können. Ja, hier wieder unsere innere Arbeit, innere Landschaft, inner Landscape, outer Landscape, wie das wieder zusammenkommt, indem wir diese innere Arbeit machen, diese innere Heilarbeit, dieses innere Erforschen, unsere innere Landschaft, unseren inneren Körper entdecken und zugänglich machen und ja, die heilen Orte uns zugänglich machen, aber auch die verletzten Orte, die verdichteten Bereiche zugänglich machen. Dadurch kann natürlich ganz, ganz viel auch innerlich heilen und mit der gleichen Haltung können wir natürlich auch in der Natur unterwegs sein. Und die Natur dankt es uns. Und den Elementarwesen, die Devas, die danken es uns, wenn wir mit dieser Haltung eben unterwegs sind. Und dann kann es sein, dass sich so ein Wald oder ein Wäldchen wo erst einmal vielleicht gar nicht so viel los ist, gar nicht so viel zu entdecken ist oder wo wir vielleicht denken, ja, okay, hauptsächlich Fichte, Fichte-Monokultur, also ja, so toll ist dieser Bereich jetzt auch nicht. Und indem wir uns öffnen, kann so ein Waldstück, ein Waldbereich anfangen, sich auch zu öffnen. Und ja, diese ganze schöpferische Kraft, die immer noch vorhanden ist, vielleicht auch sich so zu zeigen und mit uns so in Kontakt gehen. Und dann, das ist eben das Beeindruckende, wenn wir dann unsere Wertschätzung haben, unsere Liebe, unsere Anerkennung dem Stück oder dem Baum oder dem Stein oder was auch immer, dem Bach, der Quelle schenken. Und dann strahlt es auf uns zurück. Und natürlich, je mehr das auf uns zurückstrahlt, desto mehr sind wir berührt, desto kraftvoller wird das Herz, desto mehr können wir wieder ausstrahlen. Und je mehr wir ausstrahlen, desto mehr strahlt es wieder auf uns zurück und desto empfänglicher werden wir. Und das ist eigentlich, was Liebe ist. Das ist dieser Austausch, dieses sich bedingungslos verschenken und gleichzeitig sich bedingungslos empfänglich machen. Und dann kann eben in der Natur, bei Bäumen, mit Tieren, aber auch mit anderen Menschen, kann so ein Energieaustausch stattfinden, der natürlich sehr, sehr wünschenswert ist und sehr, sehr heilsam ist. Letztendlich können wir es natürlich auch mit uns selber auch machen, unserem Körper, ja, unserem physischen Körper auch, und aber auch den feinstofflichen Körpern eben mit einer liebevollen, wertschätzenden Haltung zu begegnen und dann einmal reinspüren, was da passiert. Wie der Körper vielleicht auch anfängt, sich auf eine neue Art zu zeigen. Ja. Wie gesagt, ich habe es ja einmal schon erwähnt, möchte fast sagen, in allen Religionen haben wir uns ja angeeignet, den Körper als was Schlechtes, was Minderwertiges zu betrachten. Ja, und was kann da dabei entstehen? Ja, natürlich wird sich das entsprechend auch manifestieren oder zeigen, dass der Körper dann mit uns nimmer in Kontakt ist, nimmer in Austausch ist oder wir nimmer mehr wirklich hören, was der Körper uns zu sagen hat oder was uns mitteilen möchte. Ich denke, auch die heutige Medizin hat halt ihre Methoden und ihre Anwendungsgebiete. Und da wäre es manchmal, denke ich mal, auch günstig, wenn sich die Medizin, die heutige, wieder auch da rückbesinnen würde, was ja in schamanischen Traditionen selbstverständlich ist, dass man natürlich erst einmal da reinspürt, was ist da los, was passiert da. Und da eben auch einmal in Kontakt mit dem Körper kommt und dann eben, ja, natürlich, dass es Selbstverständlichkeit ist, eben dem Körper auch zuzuhören und zu lauschen, was braucht er, was hat er für Bedürfnisse, was braucht er an Zuwendung. Wobei man aufpassen muss, ich möchte es an der Stelle auch sagen, dass man nicht denkt, jetzt hat jemand, der krank ist, dass der alles falsch macht oder der in der falschen Richtung unterwegs ist. Natürlich gibt es da zusätzlich bestimmt Möglichkeiten, die man zur Hilfe ziehen kann, wenn man die Möglichkeit hat, auch vielleicht einen Geistheiler oder einen Schamanen auch zu kennen, der vielleicht mit einem durch eine zusätzliche Heilreise geht, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Und in manchen Bereichen hat die Schulmedizin durchaus auch ihre Wertigkeit. Also ich bin heilfroh, dass zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren eine Teilprothese in meinem Knie bekommen und bin heilfroh, dass das möglich ist, dass ich da dieses Metallteil da reinbekommen habe und wieder schmerzfrei unterwegs sein kann. Also in manchen Bereichen, wie gesagt, also hat die Schulmedizin eine große Entwicklung genommen in manchen Bereichen, denke ich, wäre es ganz schön, wenn da noch mehr Offenheit da wäre. Aber wir können ja selber auch anfangen, auf unseren Körper wieder zu hören, auch die Weisheit des Körpers zu verstehen. Das ist alles ein Übungsgebiet, das wir alles neu lernen müssen, können. Und das, was wir mit unserem Körper natürlich dann gelernt haben, so können wir dann auch mit der Erde auch nochmal neu in Kontakt gehen. Und das ist eben auch was ganz, ganz Wertvolles, eine neue Art der Kommunikation, des Austausches. Ja, auf dem achtfachen Pfad ist das der nächste Schritt, dieser gegründet im vorhergehenden Schritt in der neuen Haltung, die wir gelernt haben. Und diese Haltung, die wir gelernt haben, ist natürlich gegründet in einem tiefen Erkennen, einem tiefen Verstehen der vier edlen Wahrheiten, sodass das alles miteinander verbunden ist und alles aufeinander aufgebaut ist. Und wenn wir die vier edlen Wahrheiten mehr und mehr verwirklichen und mehr erkennen und verstehen, dann wird natürlich eine neue Lebenshaltung entstehen, dann wird eine neue Ausrichtung entstehen, und aus dieser neuen Lebenshaltung, aus dieser neuen Ausrichtung wird natürlich automatisch ein neues In-Kontakt-Gehen entstehen, ein neuer Austausch, wie wir mit der Umwelt, mit unserer Mitwelt, wie wir damit in Kontakt gehen werden. Ist ja klar, Ursache und Wirkung, eins bedingt das andere. Wir können nicht weiterhin zutiefst die vier edlen Wahrheiten verstehen und gleichzeitig sagen, ja, ich möchte nicht den Weg gehen, spürsamer zu werden. Das geht nicht. Oder ich möchte nicht mehr mich auf das Heilsame ausrichten, sondern ich bleibe weiterhin in meinen alten Mustern drin. Das geht nicht. Da haben wir die vier edlen Wahrheiten nicht verstanden. Also ein Resultat vom Verstehen ist natürlich auch, dass das sich auswirkt. Dass wir eben dann nicht mehr uns erlauben, ewig lang in diesen alten Furchen zu verweilen, sondern es wird schon so sein, dass wir immer wieder mal in die alte Furche reinfallen, aber wir werden schneller kapieren, wir werden schneller bemerken und es wird uns schneller gelingen, da rauszukommen, weil es ganz einfach klar ist, je länger ich da drin bleibe, desto ungünstiger ist natürlich das Karma, das ich da wieder mache. Also es wird immer runder, das Ganze wird immer runder und hat natürlich auch eine tiefe Auswirkung in unserem Kontakt, ja, mit anderen Menschen auch. Eine neue Kommunikation, ein neuer Austausch, ein neues in Kontakt gehen. Und ich denke da, vielleicht sage ich da heute Abend oder morgen noch was dazu, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Da ist natürlich bei uns allen ganz, ganz viel Luft nach oben da in unserer Kommunikation. Viele, viele Dinge, die schief laufen, laufen deswegen schief, weil mangelnde Kommunikation da ist. Weil wir uns nicht öffnen trauen, weil wir uns nicht in Kontakt gehen trauen, weil wir gelernt haben, derjenige, der lauter ist und härtere Argumente hat, der wird sich durchsetzen. Also bitte nicht diese Gesprächskultur, die man teilweise in den Talkshows sieht oder im Bundestag sieht, bitte nicht diese Gesprächskultur nachmachen oder versuchen, die aufrechtzuerhalten, sondern eine neue Gesprächskultur. Wir haben jetzt auch gerade natürlich bei dieser Ausbildung auch immer wieder Austauschrunden gehabt und da war immer der Talking Stick dabei, der Redestab dabei, der eben derjenige, der den Redestab hatte, der hat gesprochen und niemand sonst. Und derjenige, der den Redestab hatte, hat vom Herzen gesprochen und hat davon gesprochen, was er jetzt im gegenwärtigen Moment, was da ist, was er im gegenwärtigen Moment spürt, was er jetzt teilen möchte und nicht, was er alles schon in der Schule gelernt hat, sondern jetzt mit dem Leben in Kontakt sein und das, womit wir in Kontakt sind, das mit den anderen teilen. Und dadurch natürlich auch eine neue Offenheit zu haben. Was möchte jetzt gehört werden auch? Was möchte jetzt verstanden werden? Also eben auch diese Kommunikation zu lernen, nicht nur jetzt immer selber zu reden, sondern auch mal zu lernen, auch zuzuhören. dem Leben einmal zuhören. Vielleicht eine der wichtigsten Übungen, die wir machen können, dem Leben zuhören. Was möchte es uns sagen? Ihr seid nicht ganz in der richtigen Richtung unterwegs. Ich tue es nicht gern, aber ich muss Druck ausüben, weil sonst versteht ihr es nicht. Wenn ich keinen Druck ausübe, dann geht er weiter in die falsche Richtung. So schwer es mir fällt, sagt das Leben, so schwer es mir fällt, aber aus Liebe zu euch schenke ich euch den Druck. So schaut es wirklich aus.